Die Zeiten, in denen wir im Augenblick leben, machen deutlich, wie wichtig es ist, Geschichte zu studieren, Geschichte zu vermitteln, Geschichtsforschung zu betreiben im Sinne von Stabilität und Gesellschaft angesichts dieses Brainwashes, den Sie gerade für Russland auch charakterisiert haben. Aber wir müssen es auch für unsere eigene Gesellschaft letztlich auch anwenden.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Professur für die Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Dort fand am 13. Januar 2025 eine Podiumsdiskussion zwischen Prof. Dr. Jörn Happel und Prof. Dr. Stefan Kreuzberger von der Universität Rostock statt. Die von der Doktorandin Julia Maria Jüli de Hofmann moderierte Veranstaltung befasste sich mit den deutsch-russischen Beziehungskrisen. Und viel mehr muss ich an dieser Stelle auch eigentlich gar nicht sagen, da Frau Hofmann am Anfang des Mitschnitts der Diskussion sowohl das Thema als auch die beiden Teilnehmenden vorstellt und das Gespräch inhaltlich begleitet. Ich weise daher an dieser Stelle nur kurz darauf hin, dass sowohl Herr Happel als auch Herr Kreuzberger auch schon bei mir in Interviews zu Gast waren und viele der in der Diskussion angesprochenen Themen von Ihnen und anderen ExpertInnen bei mir ausführlich erklärt wurden. Wer also mehr zum deutsch-russischen Jahrhundert, dem Vertrag von Rapallo, dem Hitler-Stalin-Pakt, dem deutschen Überfall auf Polen, über die Gründung der DDR, Russland in den 1990ern oder den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hören will, findet eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen in den Shownotes. Wenn in der Zukunft was Neues dazukommt, wovon auszugehen ist, werde ich die Liste auch stets aktuell halten und erweitern. Und damit genug der Vorrede, hören wir jetzt rein in die Analyse der deutsch-russischen Beziehungskrisen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion Deutsch-Russische Beziehungskrisen. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen und danke ganz besonders den beiden Historikern, Professor Jörn Happel und Professor Stefan Kreuzberger, die sich bereit erklärt haben, ihre Expertise mit uns hier heute zu teilen und die heute diskutierend auf das deutsch-russische Verhältnis blicken. Sehr geehrter Herr Professor Kreuzberger, großer Dank gebührt gerade auch Ihnen, der Sie den Weg aus Rostock an die HSU gefunden haben. Mein Name ist Julia Maria Jüli de Hofmann. Ich bin Doktorandin an der Professur für Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas an der Universität der Bundeswehr Hamburg und arbeite zu deutschen Russland-Konstrukten. Und ich habe eben heute die großartige Ehre, Sie durch diese so wichtige und mit Sicherheit aufschlussreiche Diskussion zu führen. Wir werden so nun in den nächsten 45 Minuten, in der nächsten Stunde verschiedene Aspekte des deutsch-russischen Verhältnisses beleuchten. Und ich darf schon jetzt wärmstens Stefan Kreuzbergers Buch »Das deutsch-russische Jahrhundert«, erschienen im Januar 2022 im Rowohlt Verlag, zu diesem Thema empfehlen. Im Anschluss an das Gespräch werden wir etwa 30 Minuten für Ihre Fragen und Kommentare zur Verfügung stellen. Und ich weise schon jetzt freundlich darauf hin, dass wir das Gespräch aufzeichnen. Die Aufnahme endet, sobald wir um Fragen bitten. Ich werde dann an entsprechender Stelle aber nochmal einen Hinweis geben. Bevor wir nun in die Diskussion einsteigen, möchte ich Ihnen kurz unsere beiden Gäste vorstellen. Professor Dr. Jörn Happel ist seit Oktober 2020 Lehrstuhlinhaber der Professur für Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas an der Universität der Bundeswehr Hamburg. In seiner akademischen Laufbahn hat er verschiedene Stationen im In- und Ausland durchlaufen und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Seine Arbeitsschwerpunkte reichen dabei von Lebensweltforschung bis hin zur Geschichte der interkulturellen Beziehungen zwischen Ost- und Westeuropa. Europas Urangst vor dem Osten ist dabei eines seiner laufenden Projekte. Professor Dr. Stefan Kreuzberger, Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte an der Universität Rostock, forscht zu deutscher und osteuropäischer Zeitgeschichte. Seine Themen reichen dabei von deutsch-deutscher Geschichte über West-Ost-Konflikt bis hin zu internationalen Beziehungen. 2022 erschien sein international viel beachtetes Buch »Das deutsch-russische Jahrhundert – Geschichte einer besonderen Beziehung«. Für seine Forschungsleistungen im internationalen Umfeld ist Stefan Kreuzberger mehrfach gewürdigt worden. Seit mehr als 1000 Tagen, seit jenem furchtbaren 24. Februar 2022, führt die Russische Föderation Krieg gegen die Ukraine. Eine Zeitenwende, die Vergangenes und Zukünftiges gesamtgesellschaftlich auf den Prüfstand stellt. Kein leichtes Unterfangen. Als kompliziert beschreibt Karl Schlögl die Lage der Deutschen in Europa bereits 1986. In seinem Buch schreibt Stefan Kreuzberger, ich zitiere, es gibt kaum andere Staaten auf der Welt, deren bilaterale Beziehungen während der vergangenen 100 Jahre auch nur so annähernd, so nachhaltig durch Revolution und Umbruch, durch Terror und Gewalt sowie Abgrenzung und Verständigung geprägt worden sind. Diese drei gemeinsamen Wirklichkeiten bestimmen immer wieder das Weltgeschehen. Zitat Ende. Herr Professor Stefan Kreuzberger, als Sie damals das deutsch-russische Jahrhundert geschrieben haben, da konnten wir noch nicht erahnen, vor welchen Realitäten wir heute seit eben jenem schrecklichen 24. Februar stehen. Für jedes Buchvorhaben gibt es einen anfänglichen Impuls, einen Gedanken, vielleicht auch eine Forschungslücke, die sich einem aufgetan hat. Ich möchte Sie deshalb jetzt fragen, was war Ihr Impuls für das Buch und welchen Gedanken gingen Ihnen vor allen Dingen dann im Februar 2022 durch den Kopf, wohl wissen, dass Ihr Buch kurz zuvor erschienen ist.
Ja, also erstmal vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Auch vielen Dank für das große Interesse hier in diesem Raum, dass Sie gekommen sind zur späten Stunde. Ich freue mich wirklich sehr, hier sprechen zu dürfen. Auch ein herzliches Dankeschön jetzt schon mal an unseren Einladen, nämlich Professor Happel. Ich freue mich, dass es eine Bundeswehrhochschule ist. Einem Ort, an dem wir Offiziere, Offizierinnen haben, die hier studieren, die ja gerade unter den veränderten Bedingungen seit dem 24. Februar 2022 nochmal ganz anders auf die aktuelle Situation des russischen Angriffskrieges auch blicken. Und von daher ist mir das sehr wichtig, auch in diesen Reihen sprechen zu können und hoffe auch sehr, dass wir nachher eine ganze Menge anregende Fragen bekommen werden von Ihnen, dass es Ihnen unter den Nägeln brennt, sozusagen von uns das ein oder andere erfahren zu wollen. Was hat mich seinerzeit bewogen, dieses Projekt machen zu wollen? Das ist das Jahr 2014 gewesen. Die Ouvertüre, so möchte ich es mal bezeichnen, zu dem, was wir seit dem 24. Februar 2022 erleben, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die man heute vielleicht anders bewerten mag als 2014. Die Konstellationen waren auch andere. Wir kommen ja darauf noch zu sprechen. Was mich gestört hat, war die Tatsache, dass die Diskussionskultur in der Bundesrepublik nach meinem Dafürhalten ziemlich verfahren gewesen ist. Ich erinnere an ein Buch, was seinerzeit sehr, sehr populär war. Eine langjährige ARD-Korrespondentin namens Krone Schmalz, sehr erfahren, die im Beck Verlag ein Buch Russland verstehen veröffentlicht hat. Zwischenzeitlich wurde das Buch, was zig Auflagen erfahren hat, was auch ins Russische übertragen worden ist, und das wird eigentlich wundern im Staate Putin, dass man dieses Buch seinerzeit übertragen hat, bei den Interpretationen dessen der russischen Politik, das nicht unumstritten war. Wir haben also 2014 die Situation gehabt, einerseits sogenannte Russlandversteher gehabt zu haben, diejenigen, die also vielleicht gewisse Grundsympathien mit Blick auf die russische Politik festgestellt haben, und diejenigen, die es etwas anders gesehen haben, die wurden oftmals dahingehend abqualifiziert, dass man sie als kalte Krieger bezeichneten. Und ich muss sagen, ich war sehr unglücklich über die Situation und Diskussionskultur, die wir in der Bundesrepublik zum damaligen Zeitpunkt haben. Natürlich muss man Russland verstehen, bis zum heutigen Tage. Verstehen heißt im Sinne von nachzuvollziehen, was hat einen Mann wie Wladimir Putin bewegt, 2014, 2024 eine solche Politik zu exekutieren. Wie kommt er dazu? In diesem Sinne verstehen. Aber verstehen heißt nicht billigen. Das billigen, was er gemacht hat, das lehne ich ganz entschieden ab. Und als Historiker sind wir erst recht gezwungen zu verstehen und zu vergleichen. Und das ist der Punkt gewesen. Und dann bin ich im Land Mecklenburg-Vorpommern als Universitätsprofessor und der damalige Ministerpräsident Sellering, wie auch seine Nachfolgerin, die davon heute gar nichts mehr gerne etwas hört, wenn man sie damit konfrontiert, Manuela Schwesig, fangen an just in dem Augenblick Russlandtage unter dem Vorwand hier zivilgesellschaftlich aktiv sein zu wollen. Und wenn ich mir angucke, die Zusammensetzung der russischen Delegation war alles andere als zivilgesellschaftlich. Also diese Art von Diskussion hat mir nicht gefallen. Ich habe mir gesagt gehabt, als Historiker, der eine Passion für dieses Thema hat, lange sich damit befasst hat, ich möchte einen Diskussionsbeitrag leisten. Und das war auch der Grund, weshalb ich beim Publikumsverlag am Ende gelandet bin. Ich bin sehr froh, bei Rowohlt gelandet zu sein, weil die Auflage per se schon mal eine ganz andere ist und man anders Angebote unterbreiten kann für eine historisch breite Öffentlichkeit. Und ich gucke hier in die Reihen. Wir sind hier gut besucht, was mich sehr freut. Die Leute interessieren sich und die Leute wollen ein Angebot haben, Orientierung zu bekommen. Und heute mehr denn je, spätestens seit dem 24.02.2022. Das waren die Beweggründe. Wohlbemerkt, ich fing an zu schreiben, nicht in dem Wissen, dass es einen Krieg gibt und dass dieses Buch, das Manuskript am 26. Januar 2022 dann in Druck ging und das Buch im März dann da war. Wohlbemerkt, der Krieg ist nicht berücksichtigt in diesem Buch. Das habe ich jetzt in Übersetzungen vorbehalten, in verschiedenen Sprachen, dass es aktualisiert worden ist dort. Aber das Interesse ist immens gestiegen und das waren die Beweggründe, die Notwendigkeit und die Tatsache, dass ich seit über 2 Jahren regelmäßig solche Veranstaltungen mache. Ich mache es gerne und auch heute hier gerne. Das hat mich doch darin bestärkt, dass es das richtige Thema war und das nach wie vor noch Aufmerksamkeit. Aber solche Dinge sind nicht planbar und der Krieg war nicht eingeplant.
Herr Professor Happel, ich möchte Sie einladen, anknüpfend an das, was Stefan Kreuzberger gerade gesagt hat, Ihre Gedanken zu teilen und gleichzeitig schon jetzt tiefer in das deutsch-russische Verhältnis einzutauchen. Welche Risse hat es in der deutsch-russischen Geschichte gegeben?
In der deutsch-russischen Geschichte gab es natürlich sehr viele Risse. Ich will aber vorerst anknüpfen an dem, was Stefan Kreuzberger gesagt hatte und auch nochmal daran erinnern, wie dieses Buch heißt, Deutsch-Russisches Jahrhundert. Ich plädiere ja in meinem Hilger-Buch für das deutsch-sowjetische Jahrhundert. Und mir ist nämlich diese Fokussierung auf Russland als alleiniger Akteur in diesem Vielvölkerreich Sowjetunion, in diesem Vielvölkerreich Russland heute zu kurz gefasst. Und ich weiß, dass Sie das ganz anders meinen, aber wir sehen jetzt ja auch an diesem Krieg, den Russland in die Ukraine getragen hat, dass ja gerade die Nationalitäten aus den Peripherien dieses riesigen Imperiums diesen Krieg tragen. Baschkiren, Kalmücken, die hier zum Einsatz kommen, Gerasimov, der ehemalige Chefgeneral, ein Tatare, Shoigu, der ehemalige Verteidigungsminister oder Kriegsminister, muss man ja besser sagen, ein Tuwiner, nicht? Das sind diese ganzen Nationalitäten, die eine Rolle spielen. Und im deutsch-russischen Jahrhundert oder auch im deutsch-sowjetischen Jahrhundert wird etwas leicht weggewischt, was eine zentrale Komponente eigentlich in unserer Beziehung ist. Dass wir nämlich in Deutschland verstehen müssen, dass das alte russische Kaiserreich, die Sowjetunion und das heutige Russland Vielvölkerreiche sind. Und diese Vielvölkerreiche auch von vielen Völkern getragen werden, eben nicht nur von den Großrussen. In verantwortungsvollen Positionen hat die Sowjetunion auch Ukrainerinnen und Ukrainer in Spitzenpositionen gehabt, nicht? Also Generalsekretäre waren Ukrainer. Und genauso sind Russen, die das Ganze tragen, aber in ihrem großrussischen Chauvinismus natürlich für sich auch erklären, dass sie die einzige leitende Nation innerhalb dieser vielen Nationen sind. Und das ist natürlich eines dieser meiner persönlichen Risse, die ich immer wieder auch wahrnehme, auch hier auf dem Campus wahrnehme, dass wir zu sehr, wenn wir nach Russland schauen, auf die Russen schauen. Und so ist natürlich auch hier auf dem Campus der Krieg, den Deutschland 1941 in die Sowjetunion trägt, dieser Überfall vom 22. Juni, wird hier Russland-Feldzug genannt oder halt generell in Medien Russland-Feldzug genannt. Nein, es ist ein Feldzug gegen die Sowjetunion. Und wo steht die Wehrmacht? Die steht in der gesamten Sowjetunion und vor allen Dingen auf Gebieten, also die Besatzungsherrschaft wird auf Gebieten getragen, die vor allen Dingen das Baltikum, Belarus und die Ukraine betreffen, Südrussland und der Kaukasus und wenige russische Gebiete von der Wehrmacht besetzt. Also ich halte hier, das ist mein Keterium Kensio, das ist mir wichtig zu sagen, dass wir, wenn wir nach Russland schauen, nicht vergessen dürfen, wenn wir auch in die Sowjetunion schauen, nicht vergessen dürfen, dass das Vielvölkerreiche sind. Und diesen ersten Riss in diesen deutsch-russischen Beziehungen heute nach 2022 haben die Medien recht schnell gemerkt, als nämlich dann plötzlich die Frage kam, wer ist die Ukraine? Und ich habe das mal so genannt, das ist die Stunde der Historikerinnen und Historiker gewesen, als im Februar 2022 die Ukraine angegriffen wurde, vollkommen angegriffen wurde. Plötzlich waren die Medienanstalten da und wollten von uns Historikerinnen wissen und Historikerinnen wissen, was ist die Ukraine? Wer regiert in die Ukraine? Was ist das für ein Staat? Warum greift Russland die Ukraine an? Etc. Sie kennen alle diese Bilder. Das war die Stunde der Historiker. Und gleichzeitig ist diese Stunde relativ knapp gewesen, nicht? Dann kommen da sofort auch andere Leute. Aber das war ein medialer Riss und darüber lohnt es sich auch nachzudenken. Ich sehe, dass Kollege Kreuzberger unbedingt reden möchte und gebe ihm das Wort.
Und Kollege Happel hat mir eine wunderbare Stallvorlage geliefert, nur um zu verhindern, meine Damen und Herren, dass Sie nicht einen falschen Eindruck von dem deutsch-russischen Jahrhundert mitnehmen. Selbstredend ist das Buch jetzt nicht nur auf das Russentum, das Großrussentum fixiert. Der Titel, das deutsch-russische Jahrhundert, ist im Grunde, ich rede von einem Jahrhundert. Ich spreche in diesem Buch auch vom sogenannten langen 20. Jahrhundert. Gemeinhin kennen Sie gerade, wenn Sie Geschichte studieren, natürlich immer, man spricht vom langen 19. und in der Regel immer vom kurzen 20. Jahrhundert. Aber in der Wahrnehmung, wie ich jetzt aus der Beschäftigung 4, 5 Jahre meines Lebens habe ich damit rein investiert, neben dem normalen Universitäts, ich will nicht sagen Irrsinn, sondern Alltag, das also auch stemmen zu müssen. Es ist über ein Jahrhundert, also Russisch steht überwölbend für das russische Zarenreich, für die Sowjetzeit. Irgendwann wird die Geschichte der Sowjetunion, die 7 Jahrzehnte angedauert hat, mal, ich will nicht sagen, eine Fußnote der Geschichte werden. So schnell wird das nicht der Fall sein. Aber im Grunde dann wiederum dominiert werden durch die russische Phase auch. Und dann die Zeit nach 1991, 92 reden wir von der Russländischen Föderation. Also das rein zur Terminologie. Ich habe selbstverständlich in diesem Buch genau auch die Problematik von Minderheiten, die Ukraine, auch das alles kommt in diesem Buch. Also bitte nicht nur auf, das ist jetzt rein titelmäßig zu verstehen, aber die Problematik, nicht zuletzt nach dem Zerfall des multiethnischen Zarenreiches. Die Jahre nach 1917 in Zeiten des Bürgerkrieges oder um mit Winston Churchill zu sprechen, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gesagt, das ist das Ende des Großen Krieges und der Anfang der sogenannten Pygmäenkriege. Damit meinte natürlich die staatliche Neukonstitution in Ost-, Mittel- und Südosteuropa nach dem Ende des Ersten Weltkrieges im Zuge der Versailler Friedensordnung, die da im Grunde mitunter sehr willkürlich die Multiethnizität dieser Großregion gar nicht berücksichtigt haben, sondern Grenzen gezogen hat mit dem Problem. Das gilt in vielerlei Hinsicht auch in Russland. Und dieser Raum Ostmitteleuropa, der von den Bolschewiki, die dann wieder mit dem Sammeln der russischen Erde für die Schaffung des Sowjetstaates, der dann also auch geschaffen werden sollte, gesammelt worden sind und im Grunde wieder Nationalitäten, die einst zum Zarenreich gehörten, einkassiert haben. Allein Kiew wurde mehrfach in den Jahren 18, 19 von den Weißen und von den Roten natürlich also auch wieder hin und her erobert. Die Deutschen mischen mit. Also auch diese Problematik, Millionen von Toten, und ich rede nicht von der spanischen Grippe, das kommt ja alles noch dazu, jenseits des militärischen Geschehens in diesem Raum. Also all das, die Tatsache des Hitler-Stalin-Pakt des 1939, 41, die Tatsache, dass Polen in zynische Weise aufgeteilt wird, die baltischen Staaten, also auch letztlich in den sowjetischen Staatsverband inkorporiert werden. Sie sehen, auch das ist alles Teil meines deutsch-russischen Jahrhunderts. Also ich habe alles, nur das nicht aus dem Blick verloren. Und natürlich die Szenerie nach 1990, 91, der Völkerfrühling in den späten 80er Jahren und 90er Jahren, die Unabhängigkeit vieler Staaten, die nicht nur zum osteuropäischen Imperium der Sowjetunion, sondern nach dem Ende der Sowjetunion mit der Entstehung der GUS natürlich als nationale eigenständige Staaten dann plötzlich die politische Landkarte bestimmt haben. Auch das kommt alles ungeachtet dieses Titels, das deutsch-russische Jahrhundert, in diesem Buch vor. Also wie gesagt, keine Sorge, es ist nicht nur der Blick auf Russland, aber ich muss sagen, natürlich muss der Blick auf Moskau, vor allen Dingen mit den Interessen, die ich verfolgt habe in diesem Buch, sehr stark auch von politischen Fragestellungen, was nicht heißt, dass ich Kultur und Wirtschaft gänzlich ausgeblendet habe, aber der Blick muss auf Moskau geworfen werden. Und wenn ich heute sage, manchmal Historiker sehe, die jetzt unter dem Eindruck des 24.02.2022 meinen, wir haben uns in der osteuropäischen Geschichte viel zu sehr auf die Sowjetunion und Russland fokussiert. Das trifft so nicht zu. Und am wenigsten auch für dieses Buch, das wäre sonst misszuverstehen. In der Tat, also auch das ist immer entsprechend auch berücksichtigt worden hier und dafür mache ich mir auch in diesem Buch Staat. Also es ist nicht einseitig verengt jetzt auf eine russische Perspektive, aber die Moskauer Perspektive war wichtig, weil die Welt- und Supermacht UdSSR auf Augenhöhe mit der westlichen Supermacht war natürlich der Kreml der zentrale Ansprechpartner. Für die westliche Politik ist man nicht nach Kiew gegangen, sondern die zentralen Ansprechpartner saßen im Politbüro, waren die Generalsekretäre und die saßen in Moskau und im Kreml. Also ich glaube, ich halte es in mancherlei Hinsicht ahistorisch, wenn wir jetzt versuchen, so unter politischen Gesichtspunkten den Blickwinkel zu verengen und meinen, wir müssen jetzt viel zu sehr die Peripherien noch einzubeziehen. Für diese Kernzeit des Kalten Krieges ist der Blick natürlich für die wichtigen Entscheidungen in dieser Zeit immer natürlich auch nach Moskau zu werfen.
Das leuchtet mir natürlich ein, dass Moskau zentral wird. Aber ich möchte doch noch dafür plädieren, dass die Entscheidungen, die in Moskau getroffen worden sind, im Zentrum getroffen worden sind, an den Peripherien ausprobiert worden sind. Und dort auch an den Peripherien die entscheidende Wirkung hatten. Wenn wir uns eines der politischen großen Streitthemen im russisch-ukrainischen Verhältnis anschauen, ist es die Hungersnot der 1930er Jahre, der Holodomor. Der Bundestag hat den Holodomor als Genozid anerkannt und somit auf eine sehr große Ebene gesetzt, auch völkerrechtlich auf eine sehr gewaltige Ebene gesetzt, gehoben. Ein Holodomor in den 30er Jahren, es verrecken, muss man ja sagen, 4 bis 6 Millionen Ukrainerinnen, die Zahlen sind nach oben auch offen, wissen wir nicht genau. Also eine riesige Anzahl an Ukrainern, die dort das Leben lassen mussten im Zuge dieser Kollektivierung der Landwirtschaften. Aber das ist der entscheidende Stichpunkt, nämlich die Kollektivierung der Landwirtschaften, das in Moskau sich ausgedacht wurde, hat ja nicht nur die Ukraine getroffen, sondern alle anderen Völkerschaften, auch die Russen der Sowjetunion zu gleichen Teilen. In Kasachstan verreckt ein Drittel der kasachischen Bevölkerung. Auch hier muss ich dieses Verb so drastisch wählen, weil die ihr Vieh abgenommen bekommen haben, weil sie in die Steppe getrieben werden und dort ums Überleben kämpfen. Ist der Völkermord an den Kasachen als solcher benannt worden? Außerhalb Kasachstan nicht. Die Wolgadeutschen zu 100.000 gehen vor die Hunde. Genauso wie sehr, sehr viele andere Großrussen und Nicht-Großrussen in den verschiedenen Landwirtschaften. Ich will damit sagen, das, was heute ein Riesenkonflikt ist, auch ein Konflikt zwischen Historikern im Westen wie im Osten und vor allen Dingen zwischen ukrainischen und der russischen Gesellschaft, der Holodomor, ist etwas, was in Moskau sich ausgedacht wurde, aber nur an der Peripherie wirklich zu untersuchen ist. Und mir hat mal ein jetzt schon im Ruhestand befindlicher Kollege gesagt, dass die Geschichte Russlands sich im Zentrum vollziehe, nicht an der Peripherie. Und ich widerspreche dem seit 21 Jahren, die Peripherien sind es, an denen wir die Geschichte Russlands auch verstehen wollen, wenn wir sie verstehen wollten. Tutschew hat das ist ja ein berühmtes Bonmot von Tutschew, nicht? Rassie um Nepanjat. Russland kann man mit dem Verstand nicht verstehen. Aber wir müssen in diese Peripherien schauen. Und dann verstehen wir auch, warum dieser russisch-ukrainische Krieg für beide Staaten so zentral ist.
Sie laufen bei mir offene Türen ein und wohl bemerkt, in diesem Buch werden Sie auch feststellen, dass diese Perspektive genau drin ist. Die Exklusivität des Golodomors, da müssen wir Acht geben, Sie sagen zu Recht, auch andere Nationalitäten sind immens davor betroffen worden. Das ist schon natürlich jetzt auch hergeleitet von Exil-Ukrainern und heutzutage mehr denn je, jetzt auch vor dem Hintergrund der Grundkonstellation dieses Krieges, dass man das nochmal auch in der nationalen Geschichtsschreibung der Ukraine so sehr in den Mittelpunkt stellt. Und die Tatsache, dass der Bundestag das natürlich als Völkermord anerkannt. Ich halte das nicht für unproblematisch, muss ich Ihnen sagen. Wenn wir hier jetzt anfangen, wir werden beliebig, wenn es darum geht, am Ende Völkermord zu definieren, wenn wir da gar zu sehr, also da ist man zum Teil auch dem ukrainischen Narrativ nach meinem Dafürhalten doch zu sehr entgegengekommen und da hätte mir eine gesunde Distanz auch des Bundestages in dieser Entscheidung besser zu Gesichte gestanden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir sind ja mit dem deutsch-russischen Jahrhundert befasst.
Das Schöne ist ja, dass wir jetzt hier heute gemeinsam mit Ihnen so offen diskutieren können und Sie werden im Anschluss ja auch nochmal die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und ich möchte das an dieser Stelle eben nochmal ganz besonders festhalten, dass wir eben in Deutschland sehr offen über die dunklen Kapitel, natürlich selbstverständlich auch der deutschen Geschichte gesprochen haben und auch sprechen werden weiterhin über Terror und Gewalt. Und nach meinem Dafürhalten ist nicht nur die offene Forschung, sondern auch der Dialog innerhalb der Gesellschaft und so wie wir jetzt hier gerade auch Dialog betreiben, eine treibende Kraft, um die Geschichte aufzuarbeiten. Und so zumindestens, ich wage mich zu sagen, den Versuch zu starten, alte Wunden heilen zu lassen. In der Russischen Föderation ist die Menschenrechtsorganisation Memorial, die vertuschten Gräuel der Sowjetunion aufdeckte und den Todesopfern des stalinistischen Terrors Namen gab, 2021 verboten worden. Im November, vor nicht allzu langer Zeit, 2024, musste das Gulag-Museum in Moskau unter Vorwänden schließen. Ich möchte nun Sie beide fragen, was macht es mit Menschen und mit einer Gesellschaft, nicht zuletzt mit der Geschichte, wenn ihre Schattenseiten nicht aufgearbeitet werden können?
Was es mit den Menschen macht, das sehen wir gerade. Hautnah erleben wir das, was wir in Russland sehen. Ich will jetzt nicht so weit gehen, an den 20. Januar denken, aber wir haben bereits auch in den USA Wahlen gehabt. Wir haben auch im eigenen Land Probleme. Das heißt, wenn ich die Schattenseiten der Geschichte systematisch ausblende und eine liberale Demokratie gefährdet ist und man im Grunde das Ganze verengt auf eine Gruppierung, die dann am Ende auf diese Art und Weise, wie es in der russischen Diktatur die Interpretationshoheit dessen sich vorbehält, was Wahrheit sein soll, dann ebnen wir natürlich und öffnen Tür und Tor genau für solche Entwicklungen, dass sich solche Regime der Geschichte bedienen, Interpretationen vorgeben und wir Legitimationen davon ableiten, die nicht zuletzt dazu führen können, dass man ein Land angreift, weil man meint, durch den Griff zurück in die Geschichte und die geschichtliche oder die historische Legitimation solcher Angriffskriege, wie wir sie also spätestens seit 2014 erlebt haben, auf diese Art und Weise rechtfertigen zu können. Das ist in Russland jetzt der Fall. Aber wohl bemerkt, ich finde, wir müssen es auch für uns selbst, für unsere liberale Demokratie in Anspruch nehmen. Und wir haben Wahlen, die in absehbarer Zeit anstehen. Wir haben Europawahlen gehabt. Machen wir uns nichts vor, wir haben in den extremistischen Rändern links und rechts auch Tendenzen, wachsende Tendenzen und Zuspruch für solche Parteien, die geschichtsklitternd bestimmte Dinge ausblenden, bis hin, dass man jetzt lernen konnte, dass Adolf Hitler Kommunist war, meine Damen und Herren. Ich denke, wir sollten nicht nur nach Richtung Russland gucken und schauen, was da aus dem Ruder gerät, sondern wir sollten auch selbstkritisch auf unsere eigenen Gesellschaften blicken, auch vor dem Hintergrund von Digitalisierung, vor dem Hintergrund alternative Fakten, vor dem Hintergrund eines Elon Musks, eines Zuckerbergs, die im vorauseilen Gehorsam jetzt den Kotau vor dem designierten, wohlbemerkt designierten amerikanischen Präsidenten, sowas hat es in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaft noch nie gegeben, dass ein Präsident elect in einem solchen Ausmaß bereits schon außen- und innenpolitisch aktiv ist, das ist ein Bruch mit allem. Aber was ist bei Trump nicht der Bruch? Ich will damit sagen, auch wir müssen uns darüber im Klaren sein, welch hohes Gut es ist, frei forschen zu können und uns auch zu artikulieren, zu äußern, auch kritische Passagen auch anzusprechen, auch kontrovers zu diskutieren und offenzulegen, was ist Fake News und was nicht. Und müssen auch gucken, dass wir uns da nicht bevormunden lassen. Und wir, ich meine, ich bin hier an einer Bundeswehrhochschule, Leute, die also auch entsprechende Funktionen haben, mit Sicherheit, mit Schutz unserer freiheitlichen Demokratie und unseres Rechtsstaates. Also das ist ein hohes Gut, für das wir uns einsetzen müssen, damit wir es bewahren können, weil es ein Grundprinzip ist einer funktionierenden freiheitlichen Demokratie eines Rechtsstaates. Und deshalb kann ich gar nicht hoch genug veranschlagen angesichts der erschreckenden Beispiele, die wir tagtäglich erleben.
Ich will das gerade aufgreifen, was Sie sagen, Herr Kreuzberger, mit unsere Studierenden, Sie alle hier, sind nach Ihrem Abschluss und Ihrer Ausbildung zum Offizier vielleicht auf dem Weg nach Litauen, nicht? Das ist eine enorme Herausforderung, vor der Sie stehen, und Chapeau, dass Sie das machen und die Freiheit Europas dort auch garantieren, nicht? Ich möchte noch gar nicht von Verteidigen sprechen. Das ist eine enorme Leistung und auch eine, wie ich eben sagte, eine enorme Herausforderung. Das darf man nicht vergessen, was Sie dort vor sich haben. Gleichzeitig sind Sie nach der Ausbildung hier bestens gerüstet zu wissen, was es bedeutet, eine deutsche Uniform zu tragen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Nicht? Und Litauen wurde in die Sowjetunion hineingezwungen, in einem widerlichen Akt vom Hitler-Stalin-Pakt gemeinhin gesprochen, mit der Aufteilung von Einflusssphären und dann nach dem Sieg der Roten Armee über die Wehrmacht dann in diese Sowjetunion, in das Völkergefängnis hinein gezwungen. Nicht? Und dennoch trägt die deutsche Uniform auf ehemaligem sowjetischen Gebiet eine enorme Herausforderung. Das darf man dabei nicht vergessen. Ich wollte aber noch darauf hinweisen, wenn wir darüber diskutieren wollen, wie verändern sich Gesellschaften im Zuge dieses Krieges oder die Frage von Julia Hoffmann war ja eingangs konkret auch auf diese Gesellschaften rund um Memorial in Russland angesprochen. Wollte ich zwei Beispiele bringen. In Russland gab es und gibt es auch noch eine beeindruckende zivilgesellschaftliche Organisation. Pasletni Adres heißt das, die letzte Adresse. Die bringen Gedenktäfelchen an die Hauswände an. Melanie Hussinger hier in Hamburg arbeitet darüber in ihrer Dissertationsschrift. Und diese Täfelchen, da steht dann drauf, hier wohnte XY, gefangen genommen, Datum 1938, erschossen irgendwie 1938, rehabilitiert 1956 oder 1996 oder meinetwegen 2020. Und diese Täfelchen sind sehr, sehr wichtig. Wenn Sie sich nur über eine Zahl überlegen, 1937, 38 werden im großen Terror, unabhängig von wem, und unabhängig, wen man erschießt, 670, 680.000 Menschen erschossen. Das ist Frankfurt am Main, wird einfach mal so ausradiert. Nicht? Und diese Terroropfer, die willkürlich gefunden wurden und willkürlich erschossen wurden, einfach weil jemand sie verraten hat oder weil sie plötzlich auf Listen auftauchten, an diese armen Menschen wird erinnert durch diese Täfelchen. Sie kennen das Beispiel der Stolperscheine im Falle der von den Deutschen in die Vernichtungslager deportierten und ermordeten oder manchmal auch zur Erinnerung an Jüdinnen und Juden, denen die Flucht etwa in die USA oder sowas gelang. Und ähnlich diese Stolpersteine erinnert diese Pasletni Adres-Initiative. Es ist so wichtig, in den Straßen Moskaus, in den Straßen von Kasan, in den Straßen aller möglichen anderen Städten, aber vor allen Dingen in der Hauptstädten Petersburg und Moskau an diesen Terror. Und diese Täfelchen werden abgeschraubt. Heutzutage, nicht? Sie werden nicht alle, sie werden zerstört, sie werden mit aller Gewalt abgeschraubt, weil nämlich in diesem putinistischen System dieses stalinistische Erbe, das eben auch ein Gewalterbe ist, nicht in das System jetzt passt. Und was macht es mit einer Gesellschaft, die jetzt das gerade erlebt, merkt man am zweiten Beispiel. Die Einheitsgeschichtsbücher, die Putin letztes Jahr hat einführen lassen. In den Klassen 10 und 11 wird europäische Geschichte gelehrt. Geschichte ist für Putin, also Geschichte ist generell eine Waffe, nicht? Aber für Diktatoren noch viel leichter umzusetzen. Und Putin hat sich immer wieder als Historiker ja geriert. Und er tritt auf und nutzt diese Geschichtsumschreibung bewusst, um dieser jungen Generation mit den Schuleinheitsbüchern der 10. und 11. Klasse ein Geschichtsbild zu vermitteln, das alles andere als freudig in die Zukunft blicken lässt. Denn was lernen dort? Wir reden hier von den Generationen der Leute, die 14 bis 17 sind. Die lernen, dass die Ukraine kein selbstständiger Staat ist. Die lernen, dass das Baltikum ohne Russland nicht funktionieren kann. Sie lernen natürlich, dass Russland, dass das große russische Reich ein enormes Sendungsbewusstsein hat, dass die orthodoxe Kirche unter Patriarch Kirill eine Schutzmacht darstellt für alle Christen und dass Russland eben diese Christentum und das wahre, wirkliche, gerechte, kulturelle, zivile und weiß der Geier, was für ein Leben verteidigt. Das ist es, was diese Generation lernt. Und diese Generation geht dann an die Universitäten und geht dann in die Berufe hinein und bekommt Kinder. Und diese Kinder bekommen natürlich auch wieder ein Geschichtsbild vermittelt. Und davor, als Historiker, der auch an Geschichtsbüchern mitgeschrieben hat, in dem Versuch, Schülerinnen und Schülern, die irgendwie zwischen 14 und 17 sind, ein bisschen Halt in dieser Geschichte zu bringen, da wird mir schlecht, ehrlich gesagt. Und ich mache noch einen dritten Satz dann doch noch dran. Herr Kreuzberger hat sich schon gemeldet. Was der Krieg bei uns aber ausgelöst hat, also jetzt dieser komplette Krieg bei uns ausgelöst hat, ist, dass wir plötzlich im Westen erkannt haben, dass es im Osten eben nicht nur Russen gibt. Es gibt eben Balten und es gibt Kaukasier und es gibt Ukrainer und es gibt Belarussen. Das ist ja etwas, was ganz Neues. Ja, selbst die Tschechen und die Slowaken und die Slowenen, die wurden alle wieder neu entdeckt und die haben alle eine eigene Geschichte. Wir wissen so wenig über die Polen, unsere nächsten Nachbarn. Aber wir wissen so viel dann über die Russen. Und schauen Sie in die Geschichtsbücher hinein, die Sie in der Schule hatten vor wenigen Jahren noch. Wenn Osteuropa überhaupt vorkommt, dann ist es ein kleiner Kasten zur russischen Revolution. Und dort heißt es eben russische Revolution. Und da geht es nur um die Revolution von 1917 im Oktober. Vergessen die im Februar, vergessen die von 1905. Und das ist etwas, wo ich mir hoffe, dass wir nicht mit dem Finger nur zeigen, wie ich das selbst eben gemacht habe, auf die russischen Schuleinheitsbücher der 10. und 11. Klasse, die die Generation von russischen Schülern versauen wird, ja, sondern dass wir auch auf uns selbst schauen und dann Ost-Mitteleuropa und unsere direkten Nachbarn als solche wahrnehmen und deren Geschichte erkunden und entdecken und deren Kultur, deren Teil wir sind, auch wirklich genießen.
Nun will ich ja nicht hier irgendwie frisch Harmonie nur demonstrieren, aber ich teile Ihre Auffassung. Und ich glaube, gerade weil wir hier an einer Universität sind mit Geschichtsstudentinnen und Geschichtsstudenten, glaube ich, ist nicht zuletzt auch durch diese Argumentation bezogen auf Russland, aber auch auf Deutschland, sollte eigentlich klar werden, das, was man so als Dozent versucht, an einem Proseminar zu vermitteln oder vielleicht sogar, dann sind Sie bei der Bundeswehr, das ist nochmal ein anderer Karriereweg, als wenn ich jetzt von einer Rostocker Universität beispielsweise komme, in denen sich Studenten rechtfertigen müssen, wieso studiere ich Geschichte? Und man im ersten Moment meint, um Himmels Willen, was willst du denn damit machen? Es sei denn, man wird Lehrer. Aber ich glaube, die Zeiten, in denen wir im Augenblick leben, machen deutlich, wie wichtig es ist, Geschichte zu studieren, Geschichte zu vermitteln, Geschichtsforschung zu betreiben, im Sinne von Stabilität und Gesellschaft, angesichts dieses Brainwashes, den Sie gerade für Russland auch charakterisiert haben. Aber wir müssen es auch für unsere eigene Gesellschaft letztlich auch anwenden. Und es ist mal erfrischend, auch jetzt als Universitätsprofessor für Geschichte, auch gegenüber einer Öffentlichkeit, nicht zuletzt auch mit diesem Buch, das deutsch-russische Jahrhundert, dass ich mich mal nicht rechtfertigen muss in meiner Existenz als Historiker, bei dem man oft gefragt wird, wieso brauchen wir euch? Ja, wir brauchen die Geschichtswissenschaft, wir brauchen Geschichtsforschung, wir brauchen Geschichtsstudium, wir brauchen Geschichtslehrer, heute mehr denn je, angesichts der unsicheren Zeiten, angesichts der vielen Fragen, die gestellt werden, und der Angebote, zu denen wir verpflichtet sind. Ich meine nicht, dass wir missionieren wollen, anzubieten. Und Sie müssen dann entscheiden, überzeugt es oder überzeugt es nicht. Genauso wie ich gute Grundlagenforschung für Alzheimer, für Krebs und sonst was brauche. Ich glaube, das ist das Positive, was ich dieser ganzen Entwicklung abgewinnen kann, die es jetzt erstmals auch deutlich macht, dass wir uns nicht immer nur rechtfertigen müssen in unserem Schaffen, weshalb brauchen wir staatliche Mittel, sondern wir sind genauso wichtig wie die anderen, um Erklärungspotenzial also auch bieten zu können. Genauso wie wir gute Journalisten und Journalistinnen brauchen, die wir dann auch als Mediatoren für die breitere Öffentlichkeit also auch benötigen. Die breitere Öffentlichkeit ist historisch interessiert. Also so gesehen ist mir nicht bang, dass wir arbeitslos werden, sondern wir haben wahnsinnig viel zu tun.
Ich will in einer Sache dann ganz deutlich widersprechen, denn ich will missionieren. Und das ist doch wichtig.
Da unterscheiden wir uns dann. Ich will nicht missionieren.
Ich bin als Historiker ja ein Überzeugungstäter und mir ist es schon auch sehr wichtig, dann in den Seminaren noch das, was ich eben ausführte, dann deutlich zu machen. Leute, lernt die Geschichte unserer Nachbarn im Westen wie im Osten und verortet euch dann erst in der deutschen Gesellschaft.
Aber das mache ich nicht über Mission, sondern ich versuche das sozusagen zu vermitteln, indem ich will nicht sagen mit Empathie, aber doch eine gewisse Neugierde bei meinen Studentinnen und Studenten wecke. Den Missionsgedanken habe ich nicht. Ich will ins Gespräch kommen mit den Leuten und da sind wir bei dieser Frage auch, die Sie eingangs gestellt haben, wieso ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe es geschrieben, weil ich einfach ein Angebot unterbreiten möchte und darüber immer in der Hoffnung, deshalb war mir der Publikumsverlag auch so wichtig, nicht, dass es jetzt ein Wissenschaftsverlag ist, der vielleicht nur eine Auflage 500 hat, was schon viel ist, sondern wenn Sie mal 10, 20, 30.000er Auflage haben, kommen Sie ganz anders ins Gespräch und seit 2 Jahren bin ich gerne und permanent unterwegs, bis hin, dass ich heute hier bin, um mit Ihnen, und ich hoffe auf eine spannende Diskussion, die wir haben werden, ins Gespräch kommen zu wollen. Und wenn Ihnen das plausibel erscheint, dann freue ich mich. Und wenn nicht, wir müssen nicht zwangsläufig zusammenkommen. Was glauben Sie, wenn ich in Ostdeutschland über Russland rede? Das kann sehr spannend und mitunter sehr, die Wogen können hochgehen. Aber wir kommen ja sicher noch so auf Gegenwartsfragen zu sprechen heute in dieser Runde.
Dann haben Sie mir jetzt das zwei richtige Stichwörter gegeben. Zum einen natürlich so eine gewisse Euphorie, die Sie für Ihr Fach haben. Aber es gibt ja auch viele Menschen in Deutschland, die sehr euphorisch in Bezug auf das deutsch-russische Verhältnis waren. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann die Wiedervereinigung angucken, diese Aufbruchstimmung, diese ganz besondere Stimmung, die sich eben in Deutschland breit gemacht hat. Also wage ich nun tatsächlich, danke für Ihren Impuls, einen Sprung in erfolgreiche Phasen auch des deutsch-russischen Verhältnisses, die es gegeben hat und zu denen ich mit Sicherheit eben das Ende der deutschen Teilung, die Wiedervereinigung zählen würde. Und welche anderen aber, also das ist ja ein sehr präsentes Beispiel, wir alle kennen auch die Bilder oder haben, glaube ich, sofort ein Bild im Kopf von Gorbatschow in Berlin, aber welche anderen vielleicht in den Köpfen der Menschen weniger präsente Wegmarker einer bilateralen Beziehung, ich nenne es jetzt mal im Aufbruch, dann vor allen Dingen natürlich mit den 90er Jahren, können wir eben verzeichnen. Herr Professor Kreuzberger, Sie haben das Wort, nachdem Sie mir schon den Impuls gegeben haben.
Sie haben gesagt, gab die Euphorie, in der Tat, die Euphorie war groß. Der Glaube, wenn man sich vorstellt nach dem Ende, also ich meine mal, wer hätte sich das seinerzeit vorstellen können, dass diese Sowjetmacht, die zweite Supermacht, östliche Supermacht, sich mehr oder weniger, ich sage mehr oder weniger, friedfertig von der politischen Bühne verabschieden würde. Es war ein Glücksfall, dass wir einen Mann wie Michail Gorbatschow hatten und keinen Wladimir Putin, der auch das Ende der Sowjetunion, und ich sage immer, den Anfang vom Ende der Sowjetunion in Dresden, ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht in Dresden stationiert ist oder war, auf dem Weißen Hirsch als Resident des KGB erlebt hatte. Und für den war das Ende der DDR die Kriegstrophäe der Sowjetunion, zumindest das halbe Deutschland, für 27 Millionen gefallene Sowjetbürger, Soldaten und hier kann man ganz bewusst sagen auch Soldatinnen, was die Rote Armee betrifft, weniger für die Wehrmacht. Und aber auch mehr noch Zivilbevölkerung. Und dieses Kronjuwel sozusagen ist preisgegeben worden und das aus der Perspektive eines KGB-Chik, der jetzt das Sagen für Russland hat, mit dem wir tagtäglich konfrontiert werden und sie in einer ganz anderen Art und Weise, als ich das als Zivilist, der auch mal bei der Bundeswehr aus Grundüberzeugung gewesen ist, wegen des NATO-Doppelbeschlusses. Sie sehen, lang ist es her. Ich will damit einfach sagen, das war die Stimmung und das war die Euphorie. Aber wenn Sie sagen, andere Beispiele, ja, andere Beispiele, sind für mich im Grunde, dass ich doch darauf hinweisen möchte, die Legende, dass manch einer nach dem 24.02. der Meinung war, die Russlandpolitik nach 1990-91, Deutschlands Russlandpolitik, habe komplett versagt. Oder die deutsche Politik sei einseitig nur auf Russland fokussiert gewesen. Einerseits aus Dankbarkeit für die deutsche Einheit, dann aufgrund historischer Verantwortung, nicht zuletzt die Chemie, die zwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow und später auch Jelzin am Ende stimmte, die mit dazu beigetragen hatten, und dass sich die deutsche Seite zum Anwalt in vielerlei Hinsicht für russische Interessen gemacht hat. Ja, hat die deutsche Politik. Und ein Mann wie Boris Jelzin hat sehr stark darauf gesetzt, weil er für die deutsche Seite zumindest sagen konnte, ja, Helmut Kohl und die deutsche Seite hat unmittelbar Erfahrung, macht tagtäglich Erfahrung mit Transformation im östlichen Teil Deutschlands. Ich denke an die seinerzeitigen 5 neuen Bundesländer. Es gibt ja heute noch Personen, die reden von 9 Bundesländern. Ich meine mal, ich bin in Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde heute vielleicht eher adäquat sagen, lassen Sie uns lieber mit Himmelsrichtungen. Das sind für mich die nordostdeutschen oder ostdeutschen Bundesländer. Sei es drum. Aber natürlich haben die Deutschen, hat Bonn mit Transformationen in den damaligen neuen Bundesländern gehabt. Und deshalb war natürlich auch für einen Mann wie Boris Jelzin Helmut Kohl und die Bundesrepublik der Ansprechpartner schlechthin, weil das Briten, Amerikaner und Franzosen in dieser Art und Weise, am allerwenigsten die Amerikaner, die haben noch ein paar tausend Kilometer Atlantik dazwischen gehabt, so gar nicht nachvollziehen können. Aber und man muss mit der Legende aufräumen, dass man sagt, und auch das kommt so unter dem Eindruck dieses Krieges hervor, so ein bisschen haben wir es ja zu Beginn der Diskussion auch hier thematisiert gehabt, unterstellen zu wollen, die Deutschen seien nur auf Russland fokussiert gewesen. Meine Damen und Herren, das ist Legende. Wenn Sie sich Dokumente jetzt der Politik anschauen, Helmut Kohl, der viel belächelte Helmut Kohl, und ich will es nicht Parteipolitik betreiben, aber der viel belächelte Historiker Helmut Kohl, wenn Sie sich die Dokumente der 90er Jahre angucken, und immerhin war er bis 98 Bundeskanzler, wenn er mit Russland, wenn er in den GUS-Staaten, wenn er in den osteuropäischen Staaten war, die seit 93, 94 jetzt forciert in Richtung NATO-Osterweiterung blickten, Europäische Union blickten, weil Russland differenzierte nach nahen und fernen Ausland. Dann brauche ich einem Balten und einem Polen nicht sagen, wenn er als nahes Ausland behandelt wird, womit er möglicherweise zu rechnen kann. Wir erleben das gerade im Augenblick mit Blick auf die Ukraine. Und die Sorgen, die Litauer, die Esten, die Letten haben, wir haben nicht umsonst ein Panzerbataillon, zu Recht, sage ich, zu Recht, in Litauen stationiert. Hoffen wir mal nur, dass die Panzer bald kommen. Ich will damit einfach sagen, dann wird deutlich, einerseits ja, dass der Blick der Deutschen darauf war. Aber wenn Sie die Dokumente anschauen, ein Mann wie Helmut Kohl als Historiker hat auch immer bei den Eröffnungen der Gespräche historisches Fingerspitzengefühl. Er setzt das sehr wohl auch ein und er hat auch sehr wohl auch den Blick auf die übrigen Staaten. Nicht nur Russland, auch die Ukraine. Die Tatsache, dass die Ukraine im Grunde dann auch als selbstständiger Staat in seiner nationalen Unabhängigkeit, auch von seiner Staatlichkeit, von seiner territorialen Integrität anerkannt worden ist, daran hat die deutsche Seite massiv in den frühen 90er Jahren mitgewirkt. Die Tatsache, dass die Ukraine das Atompotenzial, das Nuklearpotenzial, immerhin zum damaligen Zeitpunkt die drittgrößte Nuklearmacht, dann die Nuklearwaffen an Russland zurückgegeben hat, mit der Garantie, ein unabhängiger Staat, territoriale Integrität und das heißt auch die Krim als anerkannter Teil der Ukraine. Daran hat die deutsche Seite mitgewirkt. Nicht zuletzt NATO-Kooperationsrat, der natürlich ganz bewusst auch die übrigen GUS-Staaten, die Gruppe, die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten. Also wir sehen bereits in den 90er Jahren, dass also auch deutsche Politik nicht nur auf Moskau fixiert war. Und es war nicht nur Russia first, sondern sehr wohl wurde auch in dieser Zeit wurden auch schon die Sorgen und Bedenken mancher Osteuropäer und die deutsche Seite ist bewusst, also auch aktiv, proaktiv, wenn es darum ging, also auch das Bedürfnis von Polen und Osteuropäern mit Blick auf NATO-Osterweiterung und EU-Osterweiterung, da spielen die Deutschen eine ganz wichtige Rolle. Also das ist das, was ich zusätzlich neben vielen anderen, aber mein Kollege zur Linken hat sich schon munitioniert und will ergänzen oder dagegenhalten.
Die Frage ist ja nach diesen deutsch-russischen Beziehungen, nach diesen deutsch-russischen Verhältnissen in den ganzen letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten sogar. Ich würde sagen, wir sind das eigentlich sehr, sehr ähnlich oder sehr nah, wenn man sich das anschaut. Also dynastisch seit dem 18. Jahrhundert verbunden, nicht? Peter III., ein Kiel geborener Herzog, ist mit zum Kaiser von Russland. Und seitdem ist die Dynastie eigentlich eine deutsche Dynastie bis zum Untergang der Romanow-Holstein-Gotthoff. Wir sind kulturell sehr eng verbunden, auch militärisch verbandelt, im Laufe des 19. Jahrhunderts sehr eng zusammengewachsen. Und die, wenn man in die heutigen Bühnen, auf die heutigen Bühnen auch in Deutschland immer noch schaut, Tschechow ist einer der meistgespielten Autoren bis heute auch in Deutschland. Das hat der Krieg, glaube ich, nicht verändert. Rachmaninow, der große Komponist, wird gerne gespielt und zu Recht auch gerne gespielt. Genauso ist in der Sowjetunion und in Russland immer eine große Schiller- und eine große Goethe-Verehrung gewesen. Also auch hier, das wird sich, glaube ich, so schnell gar nicht ändern. Wir merken anhand, wenn ich mir so 150 Jahre deutsch-russische Beziehungen anschaue, die voller Krisen sind, dass wir trotz der größten Krisen uns immer wieder um die Arme gefallen sind. Das ist doch unfassbar. Stellen Sie sich den Ersten Weltkrieg nur vor. Bleiben wir nur mal im 20. Jahrhundert, in Ihrem langen 20. Jahrhundert. Dann, man bekriegt sich bis zum geht nicht mehr, besetzt da noch die aus deutschen Perspektive 1918 das halbe europäische Russland, so ungefähr, um wenige Jahre später in Rapallo einen Vertrag zu schließen, untergleichen. Oder an diesen, wir haben ja schon drüber gesprochen, diesen widerlichen Vertrag von 1939 im August, diesen Hitler-Stalin-Pakt mit der Auflösung Polens. Man versteht sich auch dort wieder und dort gibt es dieses Bonmot angeblich, wollte Ribbentrop, dass irgendwie eine Passage drin ist, dass Deutsche und Russen seit Jahrtausenden gut zusammenarbeiten und Stalin habe geantwortet, so das Quellenzitat, man habe sich so viel Scheiße übereinander gegossen, dass man das ja nicht hier behaupten dürfe. Und auch dann kommt dieser Krieg zwischen der Sowjetunion und den Deutschen und letztlich sind wir uns wieder in die Arme gefallen. Nicht? Das ist doch irgendwie auch umwerfend, wenn man sich das anschaut. Und noch bis zum 24. Februar liefen in den dritten Programmen des deutschen Fernsehens oder auf Arte hoch und runter. Man konnte jeden Tag irgendwas über Russland schauen. Sibirien, Kaukasus, Moskau, die Metro interessierte, irgendwie russisches Leben am Polarkreis. Das war immer so präsent. Und ich glaube, das ist auch, wenn man so nach vorne schaut, dass das auch wiederkommen wird, nicht? Als Historiker ist es ganz gefährlich, nach vorne zu schauen. Aber die Frage ist, welchen Preis hat das immer gekostet, nicht? Es gibt in Polen, wird das gerne erzählt, die Anekdote, der liebe Gott verteilt alle Länder der Welt auf dem Globus und endlich ist er fertig und ganz erschöpft und sagt, jetzt sind alle Länder verteilt und dann kommt ein Engel an und sagt dann, Gott, Chef, du hast ein Land vergessen. Und dann guckt er sich das Land, den Landnamen an und liest Polen drauf und entscheidet dann, wir packen Polen zwischen Russland und Deutschland, da haben wir was zu lachen im Laufe der Jahrhunderte. Und ja, man grinst, in Polen wird das gerne auch erzählt, dass man lacht dann auch gemeinsam drüber. Aber ich will damit sagen, zu welchem Preis war diese deutsch-sowjetische, deutsch-russische Annäherung eigentlich immer zu Lasten einer dritten Partei. Im meisten Falle waren es die Polen. Und deswegen ist es, wenn wir jetzt auch heute nochmal anschaut, das polnisch-ukrainische Verhältnis, die hassen sich wie die Pest. Und es gibt gute Gründe dafür, wie die Polen über Jahrhunderte die Ukrainer drangsaliert haben. Es gibt auch gute Gründe andersherum, wenn man schaut, was die Ukrainer machen mit den Polen in den Landvertreibungen nach dem Sieg der Roten Armee ab 1944, 45. Es gibt wirklich gute Gründe, dass die sich über Jahrhunderte hinweg hassen. Aber im Moment jetzt ist der Feind meines Feindes mein Freund, nicht? Und dann wächst etwas zusammen. Und das verändert auch unser Verhältnis zu diesen Staaten Ostmittel- und Osteuropas. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon, wir diskutieren ja auch schon über der Zeit, dann nach vorne schaut, dieser Krieg wird nicht ewig dauern, wie die anderen Kriege auch zu Ende gegangen sind. Und wenn wir als Historiker eine longue durée überlegen, am Ende war es dann auch doch wieder ein Zusammenkommen. Aber das Zusammenkommen wird jetzt anders sein. Wie, weiß ich nicht. Aber vielleicht haben Sie dazu noch Ideen.
Ich möchte das, was Professor Happel gerade angeschnitten hat, nochmal aufgreifen und jetzt Sie fragen, Herr Professor Kreuzberger, anknüpfen an das, was wir gerade gehört haben. Welche Bilanz ziehen Sie? Sehen Sie einen Ausweg aus dieser deutsch-russischen Beziehungskrise, wie wir es hier heute formuliert haben? Welche Möglichkeiten zur Annäherung haben wir? Gibt es überhaupt Annäherung? Und was lehrt uns die Geschichte mit dem, was Jörn Happel gerade auch gesagt hat?
Nehmen wir mein Buch zum Anlass, und das war ja seinerzeit der Anlass, ins Gespräch zu kommen mit meinem Kollegen, der ja nun auch die entsprechende Expertise, nicht zuletzt am Beispiel eines Diplomaten, der auf sehr unorthodoxe Art und Weise in die deutsche Diplomatie hineingewachsen ist, kein typischer Diplomat gewesen ist, Gustav Hilger nämlich, als Vertreter, über die Jahrzehnte und über die Wechsel von politischen Ordnungen hinweg zum Anlass nehmen. Und ich rede vom deutsch-russischen Jahrhundert. Da muss ich sagen, für mich ist angesichts dessen, was in diesen Begriffspaaren, die Sie zu Beginn in der Anmoderation gesagt haben, Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt, Annäherung und Abgrenzung. Unter diesem Gesichtspunkt als analytische Kategorien komme ich zu dem Schluss und ich beanspruche ja eine gewisse Exklusivität. Ich rede von einem Jahrhundert. Herr Happelhardt gerade sogar noch weiter zurückgegangen. Aber für dieses 20. Jahrhundert, und ich bin nun Zeithistoriker, ist es ein deutsch-russisches Jahrhundert, das im Grunde Spuren ganz anderer Art, viel tieferer Art hinterlassen hat, als die zurückliegenden deutsch-russischen Beziehungen. Allein das revolutionäre Momentum und das Ausmaß an Terror und Gewalt ist ein anderes in diesem Land. 20. Jahrhundert. Und die Tatsache, dass Deutsche und Russen mit 1917 dazu beigetragen haben, der Oktoberrevolution und damit dem Beginn des Kalten Krieges, dem weltrevolutionären Gedankengut mit 1939, Hitler-Stalin-Pakt, der Auftakt mit deutscher Hilfe, die Sowjetunion als Regionalmacht, stalinistische, wird Welt- und Supermacht. Und die Deutschen sind in der ersten Hälfte diejenigen, die mit den Russen zusammen deutsch-sowjetische, europäische, internationale Politik und Szenerie bestimmen. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind sie eher Objekt der Geschichte. Die Westdeutschen werden dann relativ schnell Subjekt. Das kann man für die DDR nicht sagen. Wenn man es unter dem Gesichtspunkt dessen sieht, was wir heute haben und auch erlebt haben nach 1990, würde ich sagen, das deutsch-russische Jahrhundert für mich geht zu Ende. Weil gemessen an dem, was wir seit dem 24.02.2022 erlebt haben, mit Verlaub, wir hätten nichts gelernt. Die tiefe Zäsur des 24.02.2022 und schon das Jahr 2014. Wir hätten nichts gelernt mit dieser Dimension, die dadurch geschaffen worden ist. Energiepolitische Abhängigkeit und bis hin, dass der Bundesverteidigungsminister von Kriegsfähigkeit, womit er nicht Unrecht hat, dass er diese Dinge auch wiederum formuliert hat, um den Deutschen mal wieder zu signalisieren, wo sind wir? Nach 1990 haben wir nicht nur eine nicht abbrechende neue deutsche Ostpolitik, sondern die Dinge haben sich geändert mit dem Staat Wladimir Putin. Wir hätten schlichtweg nichts gelernt, wenn wir wieder zurückfallen würden in die Mechanismen, die in dem Sinne, wie ich das deutsch-russische Jahrhundert in meinem Buch skizziert habe, zurückfallen würden. Ich bin der Meinung, wir müssen aufhören, deshalb also auch mit der Haltung zu meinen, in diesem gegenwärtigen Krieg, in den ja Russland involviert ist und wir auch gleichzeitig bedroht werden, wenn wir Populisten folgen, wie etwa in der AfD oder auch im Bündnis Sahra Wagenknecht, dass wir jetzt also in Gespräche kommen wollen und müssen, gänzlich die massive Unterstützung der Ukraine einstellen müssen. Ich bin realistisch genug, um zu sehen, dass das im Augenblick eine fatale, aus meiner Perspektive, andere Entwicklung nimmt und wir die Ukrainer möglicherweise aufgeben werden, was also für Balten, aber am Ende auch für uns mitunter sehr bedrohlich sein kann. Und ich rede hier vor Studenten und Studenten der Bundeswehr, die also hier einen Auftrag auch sicherheitspolitisch wahrzunehmen hat. Also da muss ich einfach sagen, das können nicht die Lösungen sein. Worüber wollen wir im Augenblick diskutieren? Das ist für mich der Dialog der Taubstummen. Wir sind nicht in der Situation, losgelöst davon, dass der künftige amerikanische Präsident in 24 Stunden, beziehungsweise jetzt hat er sich auf ein halbes Jahr, glaube ich, zurückgezogen, um dieses Problem lösen zu wollen. Also mit Verlaub, das ist das, wo ich sagen kann, hier müssen wir festhalten an einer entschiedenen, klaren Haltung gegenüber Russland. Russland wie die Diktatoren dieser Welt verachten uns als liberale Demokratien, als führungs- und entscheidungsschwach. Und in diesen letzten zurückliegenden 2-3 Jahren haben wir genügend Beispiele gehabt für Wankelmütigkeit und mangelnder Entschlussfreudigkeit. Und wir müssen Acht geben, dass wir hier am Ende wirklich nicht mehr ernst genommen werden. Und das heißt für mich eine klare, starke Position. Ich bin kein Bellizist, meine Damen und Herren, und bin der Meinung, wir müssen ungeachtet dessen natürlich auch immer offen für Exit-Strategien sein. Aber noch ist nicht die Zeit für Diplomatie. Sondern im Augenblick, ich werde immer wieder konfrontiert, das heißt aber, wir müssen doch, Frieden wird über Verhandlungen beigeführt. Ja, aber ich rede ja in einer Bundeswehrhochschule. Im Vorfeld entscheidet zunächst mal das Schlachtfeld, um auszuloten, wie kann dann auf Friedenskonferenzen am Ende ein anderer Zustand herbeigeführt werden. Und Kriege werden beendet, entweder aufgrund eines Erschöpfungszustandes oder die Tatsache, dass der eine die andere Szenerie also auch dominiert. Und dann ist es im Grunde leicht. Ja, das ist die Situation, das sind die Optionen. Und ich denke, nach meinem Dafürhalten müssten wir die Ukraine stärken, solange es noch geht. Ich sehe allerdings mit großem Schrecken, und das sage ich ganz bewusst in dieser Runde, die Sie einen Auftrag haben und sich vielleicht manchmal fragen, wird das politisch wirklich so ernst gemeint, was hier einerseits vorgegeben wird? Und wenn man sich die faktische Politik anguckt, löst sie das ein, was dringend notwendig wäre? Und da habe ich im Augenblick mehr denn je Zweifel. Ich war schon hoffnungsvoller. Im Augenblick bin ich es nicht.
Danke, Herr Professor Kreuzburger, für Ihre Ausführungen. Und man muss am Ende unserer Diskussion zu den deutsch-russischen Beziehungskrisen wohl festhalten, dass wir nach Phasen der Entspannung wieder vor großen Herausforderungen stehen. Global politisch natürlich auch gesprochen. Es haben sich wieder in Ost und West Bilder eines Krieges verankert. Sie hier mit Sicherheit wissen, dass auch Herr Professor Happel zur Visual History forscht, auch zur Europas Urangst vor dem Osten. Da bin ich mir sicher, dass wir an anderer Stelle bestimmt mal in anderen Gesprächen noch mal mehr darüber erfahren werden, spätestens dann, wenn auch das Buch dazu erscheint. Und ich darf mich jetzt bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören bedanken, bei Ihnen selbstverständlich für die aufschlussreiche Diskussion, für Ihre Antworten und die spannende Diskussion. Musik